Ja, heute Morgen wachte ich um 4:15 auf und der Herr gab mir ein Wort, wirklich unvermittelt. Ich hatte nicht vor, darüber zu predigen. Und ich hatte so ein bisschen mit dem Herrn auch diskutiert, gesagt, ja, wenn du mich um 4:15 wächst, ist eigentlich nicht so eine gute Idee. Da bist du aber auch verantwortlich, dass ich Power habe heute. Da hat der Herr gesagt, mach dir keine Gedanken, das mache ich schon, wenn ich dich wecke. Aber es war wirklich so, 4:15 wachte ich auf und ich bekam das Wort, bitte mich, so gebe ich dir Nationen zum Erbe und die Enden der Erde zum Eigentum. Psalm 2, Vers 8. Ich wachte auf, zack, dieses Wort war da. Und wenn ich so ein Wort habe, dann kann ich mich nicht rumdrehen und weiter schlafen, sondern dann ist es gut, sich hinzusetzen, die Dinge aufzuschreiben, die man hat im Geist, weil erst dann kann ich wieder schlafen, wenn ich los bin. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dieses Wort hat es in sich und ich glaube, dass der Herr heute Abend zu dir darüber reden und sprechen möchte. Und ich will so ein bisschen zurückgehen, weil ich möchte dir Anteil geben, wie der Herr uns gelehrt hat und Charlotte und mich gelehrt hat. So, ich möchte es auch noch mal einfach zu Beginn unterstreichen. Charlotte und ich, wir kamen 1982 hier nach Tübingen. Wir waren jung verheiratet und wir hatten das Vorrecht, gemeinsam hier die TOS zu gründen. Gibt auch Charlotte mal einen Applaus. Ja, ohne Charlotte wäre das nicht möglich gewesen. Auch wenn ich etwas öfter auf der Bühne stehe, ist es aber doch so. Und ja, also wir kamen hier hin und wir waren sehr stark geprägt. Ich war geprägt von einer Botschaft, die mein Leben verändert hat. Und dieses Wort war immer, der Herr will mit deinem Leben Geschichte schreiben. Der Herr will mit euch Geschichte schreiben. Ihr seid History Makers. Ihr seid Leute, eine Generation, die der Herr gebrauchen will für Städte und Nationen. Und das Zweite, was wir immer wieder gehört haben, war, denk nicht zu klein, denk nicht zu starken Grenzen, sondern der Herr hat so hammerstarke Sachen mit euch vor. Und das ist mir immer wieder nachgegangen, das war in meinem Herzen, in meinen Genen und das hat etwas mit diesem Wort im Psalm 2, Vers 8 zu tun. Bitte mich, so gebe ich die Nation zum Erde und die Enden der Erde zum Eigentum. Und das Erste ist vielleicht eine nicht neue Erkenntnis, aber ich glaube, wir sollten uns das mal genau anschauen. Gott ist der Herr über Städte und Nationen. Ja? Das heißt, überall, wohin wir hinschauen, natürlich, Gott ist zuallererst der Herr Israels. So, und das Volk Israel, Nation Israel, hat einen hebräischen Namen. Das wird immer mit Am genannt, Am, dieses Wort. Und dann die Nationen haben eine andere Bedeutung. Das sind alle Nationen, die nicht Israel sind. Das sind die Goyim. Und das sind letztendlich auch diejenigen, die nicht zu diesem erwählten Volk Israel dazugehören, aber die gesegnet sind durch Israel. Also der Herr, Gott ist der Herr über Städte und Nationen und so wir können das sehr schön in einem Gleichnis von den anvertrauten Funden nachlesen. Da gibt es einen reichen Mann, Fürst oder wie auch immer und ich übertrage das ein bisschen auf heute, der ruft 10 seiner Manager und er gibt ihnen jeweils ein Vermögen, womit sie handeln sollen, bis er wiederkommt. Und dann nach einer gewissen Zeit, er wird dann eingesetzt und als König und dann kommt er nach einer Zeit wieder. Dann sammelt er wieder die 10 Manager und er fragt eben, was sie mit dem Vermögen gemacht haben. Er lässt sich so eine Art Update geben und wir lesen das. Der erste war sehr erfolgreich, hat das 10-fache erwirtschaftet. Immerhin, das ist schon ganz schön knackig. Der zweite hat das 5-fache erwirtschaftet. Der dritte hat das Fund nur gut aufbewahrt. Wir kennen die Geschichte, aber er hat nichts erwirtschaftet. Da ist nichts mehr raus. Und dann passiert was ganz Merkwürdiges. Dieser Mann, der König, und wir wissen, das ist ein Bild auch für Gott, er erweitert auf einmal die Verantwortung von denen, die etwas erwirtschaftet haben. Und dann gibt er ihnen eine Vollmacht und die ist ungleich höher als alles andere, was sie vorhatten. Er gibt ihnen erstaunlicherweise Vollmacht über Städte. Den einen über 10 Städte, eine Vollmachtautorität über 10 Städte. Also ein Sprung, ein Riesensprung, der da geschieht, über Städte und der andere über 5 Städte. Ja? Und er sagt, Lukas 19, Vers 17, und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du dem Geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Also das ist ein ganz, ganz merkwürdiger Gegensatz, weil du im Geringsten treu bist, in den ganz kleinen Dingen, dann sollst du Vollmacht haben über 10 Städte. Übrigens, das war so eine der Worte, mit denen Charlotte und ich hier nach Tübingen gekommen sind. In den kleinen Dingen treu sein. Ja, wir kommen in einer Zeit und kamen aus einer Zeit heraus. Ich finde, heute ist es auch schon wieder so, da gab es so viele geistliche Shootingstars. Ja, also Leute, die so ein offensichtliches Charisma hatten, die Leute um sich versammelt hatten, die so Power hatten und die so Sterne waren am geistlichen Himmel. Und irgendwie erlebten wir dann aber auch, dass diese Sterne am geistigen Himmel sehr schnell wieder verglühten. Ja? So schnell wie sie kamen, war sie dann irgendwann auch wieder weg. Und wir hatten dieses Wort, wir können Reich Gottes nur bauen, wenn wir es lernen, in den kleinsten Dingen treu zu sein. Und das sehen wir hier. Und wir sehen hier, Gott ist der Herr über Städte und Nationen, sonst könnte er ja diese Vollmacht nicht austeilen. Er ist der Herr, sonst könnte er diese Vollmacht nicht geben. Und das lesen wir auch Psalm 22, 29, denn das Königreich gehört dem Herrn, sagt David, und er ist Herrscher über die Nationen. Erstaunlich, nicht nur über die ganze Welt, über den Erdkreis, sondern jedes einzelne Land mit seinen Grenzziehungen, so wie sie sind, so unterschiedlich sie sind. Offensichtlich hat der Herr ein Interesse an die Nationen und natürlich meint er, und sehen wir hier, geht es nicht um dieses staatliche Konstrukt, sondern es geht natürlich um die Menschen, die in den Nationen leben. Das Zweite ist, das sehen wir auch im Wort Gottes, Satan hat die Städte und Nationen geraubt. Er wird ja der Fürst dieser Welt genannt. Und wir sehen, wie das Wort Gottes sagt, dass die Finsternis die Erde bedeckt. Und ich finde, wir leben ja in einer erstaunlichen Zeit, aber wir leben in einer Zeit der Verfinsterung, muss man sagen, der Polarisierung, der Verfinsterung, der Gewalt, Hass, Dinge, die einen sehr unruhig machen können. Und das ist das, was wir hier sehen. Finsternis bedeckt die Erde und offensichtlich wird diese Finsternis ist sehr dunkel, und so steht es ja auch, und tiefes Dunkel die Nation. Ja, Satan hat in irgendeiner Art und Weise Nationen geraubt und Städte geraubt, und das sehen wir auch in seinem Irrwahn. Begegnet er Jesus in der Wüste, dem Schöpfer des Himmels und der Erden, der von Anfang an dabei war, dem alles gehört, und da führt also dann in dieser Begegnung Lukas 4 Jesus auf die Höhe, zeigt ihm alle Königreiche, alle Städte der Welt und sagt, wenn du vor mir niederkniest, dann wirst du das alles erben. Das ist so ungefähr, dem Besitzer bietest du das an, was ihm sowieso gehört. Ich glaube, dass Jesus ihn sehr erstaunt angeschaut hat. Ja, auf jeden Fall, Satan hat die Städte und Nationen geraubt, mit Finsternis bedeckt, aber der eigentliche Eigentümer, wir wissen das, das ist der lebendige Gott. Der dritte Punkt, Gott hat Segen und Fluch der Nation festgelegt. Also da gibt es ein ganz festes Programm in der himmlischen DNA, das sich nicht verändert hat. Und dieses Wort, das kennen wir sehr gut. Gott hat festgelegt, wann Nationen gesegnet und wann sie unter einem Fluch sind. Und zwar so, wie sie mit der Erwählung Israels eben umgehen. Das ist Genesis 12, Vers 3. Dieses Wort, das wir so gut kennen. Und zwar, wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Und dann hier seht's, alle Völker oder alle Nationen der Erde werden in dir, in der Erwählung Israels gesegnet sein. Das heißt, mir tun die Nationen nicht leid, aber die Nationen, die in der jetzigen Zeit gegen Israel stehen, wir sehen ja eine wirklich Polarisierung, wir sehen eine Welle des Hasses, die wir gerade gegenüber Israel sehen, erstaunlich, erschütternd, aber wir sehen auch, dass das für jede Nation Konsequenzen hat, gar keine Frage. So, Gott hat also Segen und Fluch über eine Nation festgelegt. So sind wir also bei dem ersten Punkt, Gott ist der Herr über Städte und Nationen, aber jetzt kommt das Zweite. Das hilft uns noch nicht weiter, bis wir verstehen, wie der Plan Gottes mit Städten und Nationen ist. Nämlich, Gott sendet Menschen in Nationen. Und zwar nur Menschen, Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, deren Grenzen er erweitern kann. Er kann nur Menschen in Nationen und in Städte senden, deren Grenzen er erweitern kann. So war das die Geschichte hier von den anvertrauten Funden. Der eine, der hatte nicht investiert, der hat seine Grenzen nicht erweitert. Die anderen, die haben es aber getan. Und jetzt sind wir eigentlich bei dem Knackpunkt, womit wir uns jetzt während der Predigt so von den unterschiedlichen Seiten beschäftigen werden, nämlich unsere Begrenzungen. Sehr erstaunlich. Wir schauen uns David an. Er hat ja diesen Psalm geschrieben, Psalm 22, Gott ist der Herrscher der Nation. Und hier sehen wir an seinem Beispiel, ja, David war Hirte und er hat einen sehr schmalen Horizont. Er musste da schon kämpfen, man musste mit Königen, musste mit Löwen kämpfen. Er war Hirte, aber er hatte Grenzen, die er erweitern musste. Und wir sehen das in seinem Kampf mit Goliath. Was macht er zuallererst, weil er so schmale Grenzen hatte? Er dachte, die Rüstung von Saul, die wird ihm helfen. Und er zieht diese Rüstung an und versucht und merkt, er kann sich überhaupt nicht bewegen mit dieser großen Rüstung. Er dachte, Sauls Rüstung würde ihm helfen, dass er jetzt siegreich sein könnte. Und ich weiß nicht, wie lange es gebraucht hat. Dann zieht er diese Rüstung aus, sagt, daran kann ich nicht gehen. Ich kann nicht in der fremden Rüstung mich bewegen. Das war seine eigene Begrenzung. Ja? Und so konnte er Goliath natürlich besiegen. Als er sie ablegte, vertraute er auf Gott und er merkte, ja, wir haben oft solche Rüstungen auch. Ja? Wir versuchen, das zu tragen, weil es andere haben, ihre andere Begabung, die wollen wir gerne haben, ihre andere Stärke. Wir schauen nach links und rechts, was so ihre Stärken sind und die möchten wir gerne uns umlegen, möchten es haben. Aber David hat das sehr schnell gemerkt, ich begrenze mich damit. Und da steht, er vertraut auf Gott und er sagte, ich komme zu dir im Namen des Herrn und wir wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Und ich möchte so ein bisschen erzählen, wie der Herr uns da gelehrt hat, weil das ist auch ein Teil unserer Geschichte. So viele fragen, was ist passiert oder wie hat der Herr die Dinge getan oder wie hat der Herr euch gelehrt? Und das allererste, wir hatten ja als eine Gruppe von 4 Ehepaaren gemeinsam gebetet und ich kann doch von mir sagen, Gott hat von Anfang an unsere Grenzen, meine Grenzen, die Grenzen von Charlotte und 4 erweitert. Das Gesicht Tübingens sah völlig anders aus, war voller kommunistischen Gruppen in den 80er Jahren, Esoterik, Finsternis. Und wir kamen dahin und fingen an zu beten. Aber eine Sache, die werde ich nicht vergessen. Ja, wir waren Studenten hier, ja? Also 25 Jahre, 26, ihr Studenten, ihr könnt euch vorstellen, du kommst nach Tübingen und du willst nicht in Tübingen bleiben. Du hast Pläne, du sagst, das ist ein Sprungbrett, ich studiere und dann gehe ich irgendwo anders hin. Ist doch ganz normal, ja? Wir kamen hier hin und wir beteten und sagten, Herr, berühre diese Stadt, erwecke diese Stadt. Und irgendwann sagte der Herr, okay. Meint ihr es wirklich ernst? Ich sagte, ja, schon. Okay, wollt ihr, und ich weiß noch ganz genau, was der Herr sagte. Er sagte, wollt ihr Kindergarten spielen oder wollt ihr wirklich, dass ich euch etwas anvertrauen kann? Und sagte, Herr, nein, wir möchten doch, dass du uns etwas anvertrauen kannst, hier, dass du uns Mandat geben kannst. Und dann sagte er, seid ihr bereit? Und ich weiß noch, ja, für 25-Jährigen, 26-Jährige ist das eine Riesenzahl. Seid ihr bereit, 10 Jahre in Tübingen zu bleiben? Ja? Das war für mich wie eine Ewigkeit. Ihr lieben 25-Jährigen, 26, 10 Jahre sind wie eine Ewigkeit. Ich weiß, ja. Auf jeden Fall, es war für mich wie eine Ewigkeit. Und ich weiß noch, wie wir zitterten und sagten, Herr, wenn du willst, dann bleiben wir 10 Jahre hier in Tübingen. Ja, und wir fanden uns wie die Hälften. Inzwischen sind wir über 40 Jahre hier, fast 50 Jahre. Ja, der Herr hat uns nicht ausgetrickst, ja, aber der Herr hat uns unsere Grenzen erweitert. Ja, wir wussten nicht, dass in dieser Stadt es wirklich ein prophetisches Bild gab. Ja, ich will jetzt nicht die Geschichte von Tübingen erzählen, das tue ich immer bei Decke des Schweigens Seminare. Aber es gab auch ein Bild, nämlich, dass Segensströme von dieser Stadt ausgegangen sind in Norden, Süden, Westen und Osten in die Nation hinein. Und der Herr sagte, ich werde Menschen senden, wodurch diese Segensströme freigesetzt werden. Unsere Grenzen wurden gesprengt. Ich weiß noch, wie wir da angefangen haben. Wir hatten dann anderthalb Jahre gebetet, zwei Jahre gebetet. Dann fingen wir an mit den ersten öffentlichen Gottesdiensten. Und es wuchs, es kamen mehr Menschen dazu. Sie wurden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Esoteriker bekehrten sich, kaputte Menschen kamen. Wir gründeten die ersten Zellgruppen. Und unser Raum wurde zu klein und ich weiß noch genau, dann schauten wir um, dann hatten wir einen Raum für 80 Personen. Ich fand den so immens zu groß, ich wollte ihn nicht haben, weil er zu groß war für mich. Also wir wachsen in unserem Glauben, unsere Grenzen sind da. Und so fing der Herr an, Grenzen zu erweitern. Dann fing der Herr an und dann irgendwann mal, dann wir bekamen Beziehungen zu Pastoren und Leitern der Erweckungsbewegung in Lateinamerika. Und der Herr sagte zu uns, ich möchte gern, dass ihr ein Zelt aufbaut auf dem Festplatz. Einige von den älteren Tossis, die ihr dabei wart, ein Revival Camp, so hieß es, ein Revival Camp durchzuführen. Und das eine ist das coole Zelt und Menschen gekommen sind, aber ich weiß noch, wie viele schlaflose Nächte ich hatte, weil unser Kopf hing dringend, das ganze Ding zu bezahlen. Ja. Also Herr, so und Grenzen erweitert. Nochmal, wir waren Studenten. Wir hatten ein Budget, das vom BAföG abhängig war und die Unterstützung der Eltern und so wie es bei Studenten ist. Oder man arbeitete, wir jobbten auch hier an der Uni, hier und da mal. Und auf einmal Zelt, mehrere Tausend, ich weiß nicht, 5.000, 10.000, 20.000 Euro. Grenzen erweitert. Der Herr fing an, unsere Grenzen zu erweitern. Als der Herr dann anfing, über Gemeinde zu gründen, Gemeindegründung sprach, Grenzen völlig revolutioniert, gesagt, der Herr, weißt du, wir kamen nicht und hatten Gemeindegründung im Gepäck. Jetzt hier in Tübingen wollen wir Gemeinde gründen, überhaupt und ganz und gar nicht. Aber der Herr fing an, in England darüber zu sprechen und das hat uns umgemäht und umgehauen. Und dann haben wir gesagt, aber Herr, was für eine Gemeinde denn? Wie soll die aussehen? Und der Herr sagte, ich will eure Grenzen sprengen. Und ich will euch ein Bild geben von Gemeinde, ich will euch lernen. Ich weiß, wie wir ein Jahr lang dann trainiert und Lehrgottesdienste hatten und über alles nachgedacht hatten und sagen, Herr, wie willst du das überhaupt haben? Wir sind so begrenzt mit unseren inneren Erfahrungen und Vorstellungen. Wir waren begrenzt, wie der Herr uns versorgen konnte. Ja, wir haben drüben dann, wo jetzt unser Bürogebäude ist, die ersten Gottesdiensträumlichkeiten angemietet, was immer noch ein Riesenwunder war. Unser Vermieter, den habe ich vor einer Woche getroffen und habe begrüßt. Er ist inzwischen über 80. Er sagte, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie das Vertrauen hatten, an Studenten ohne Sicherheiten das zu vermieten. Und er sagte, das war eine Win-Win-Situation. Ich habe das gerne gemacht. Erstaunlich. Grenzen. Grenzen werden erweitert. Damals gab es eine Aktion, ihr Lieben, ich erzähle euch das nicht aus Nostalgiegründen, sondern um euch zu zeigen, dass die Dinge nicht einfach da waren und schwupp, wir waren als die Glaubenshelden, sind da rein, sondern alles, was wir getan haben, war mit inneren Auseinandersetzungen und Kämpfen eben verbunden und aber auch eben mit dem Ringen um ein Jahr. Nochmal, wir haben ja studiert, waren vor dem Examen, wurden dann gefragt, da gab es diese Aktion Fackellauf für Jesus und wir nannten das dann Gideon 300, eine Aktion, in der wir eben mit Fackeln, mit, weiß nicht wie viel das waren, 100, 200 Leuten von Flensburg bis nach Oberstdorf, von Stadt zu Stadt laufen, joggen und ich war ein absoluter Anti-Jogger, Grenzen erweitern. Ich weiß noch, wie wir schon zugesagt hatten und dann sprachen wir der damaligen Leiter. Wie transportieren wir eigentlich die Fackel von A nach B? Ich dachte im Auto mit offenem Verdeck. Und die fielen vor Lachen fast vom Stuhl und sagten, ihr müsst joggen. Und so wie waren wir, 60, 70, 80 Leute vielleicht. Und dann haben wir gesagt, wer kann denn gut joggen? Und dann fingen wir an, dann uns zu trainieren. Ja. So, Grenzen erweitern und genauso eben auch scheitern. Ihr Lieben, wir hatten einen so herrlichen Doppeldeckerbus. Das war immer mein Traum, ein Doppeldeckerbus. Ja, weiß, richtig, so ein alter Doppeldecker. Da stand groß Fackellauf für Jesus drauf. Das war wie so ein Café. Wir konnten Leute einladen, reinbringen. Wir fuhren da mit. Und ich weiß nicht, wo es war, in Bochum, glaube ich. Und unser Fahrer, er unterschätzte irgendwie die Brücke, durch die er fahren musste. Auf jeden Fall fuhr er durch und sagt, wumms, und steckte dann unter dieser Brücke. Und ich habe buchstäblich gesehen, wie mein Traum zersäbelt wurde. Zuerst wurde die Luft rausgelassen, pfft, um ihn rauszuholen. Das hat nicht funktioniert. Dann kam die Feuerwehr und hat es wie eine Ölsardinenbüchse oben geöffnet dann. Und da an dem Punkt kam dann mein Freund Walter Heidenreich, nahm mich in den Arm und tröstete mich. Ein Traum zerbröselte und sagte, naja, vielleicht sollen wir nicht so abhängig sein von solchen Dingen, sondern wir uns einfach auf den Herrn konzentrieren. Ich sagte, okay, vielen Dank. Ja? Also Grenzen erweitern. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben ein Bild, ich habe euch ein Bild mitgebracht in der Berliner Mauer, das Mauer ziemlich bekannt. Ja? Grenzen erweitern. So, wir im Rahmen des Fackellaufs für Jesus sind wir da hingegangen und wir konnten uns nicht vorstellen, dass 2 Jahre später diese Mauer fällt. Ja, und das war eine Mauer, diese Mauer zwischen Ost und West. Ihr seht das Brandenburger Tor und wir beteten, andere beteten. Also im wahrsten Sinne des Wortes eingesperrt durch Mauern und Grenzen. Okay, und so, ich hatte zusammen mit der Charlotte eine Entscheidung gefällt. Und zwar, wir wollten so leben, dass der Herr uns Städte und Nationen anvertrauen kann. Ich hatte diese Entscheidung gefällt. Und eine der Dinge, die wir immer wieder erzählen, ihr könnt das Bild wegmachen, ich habe gleich noch andere Bilder dabei, ist, was lacht ihr? Gefällt es euch nicht? Wollt ihr das nochmal sehen? Super. Und zwar die Gebetsexpedition 1993. Stimmt das der Zahl? Seid ihr alle einverstanden? Ihr seid alles Hobbyhistoriker. Das habt ihr von meiner Frau, oder? Halleluja. Okay. Also, aber es war eine wichtige Zeit. Und für diejenigen, die eben damals noch nicht geboren waren, sind ja einige von euch. Das war die Zeit der Perestroika in der damaligen Sowjetunion. Und Perestroika, das heißt, es war die Demokratisierung, das war die Auflösung der Sowjetunion. Übrigens, deswegen haben wir jetzt die ganzen Probleme, weil genau Putin das als die größte Niederlage empfindet und wieder zurück möchte in diese alte Sowjetunion. Deswegen passiert das alles, was wir gerade sehen. Das war das Ende des Kalten Krieges. Und wir wurden gefragt, ob wir eine Aktion durchführen. Inzwischen Gideon hatte sich rumgesprochen, 2000 Kilometer zu Fuß von Berlin nach Moskau zu gehen. Da ist die Strecke. Ja? Und ihr Lieben, wir waren so 200 Leute, 300 Leute mit einem Team aus England. Wir wurden angefragt und einige schreiben darüber in den Medien, ich habe es nochmal nachgelesen, es war eine der spektakulärsten Veranstaltungen der damaligen Zeit, verbunden mit einem Bus und mit Trucks und Versorgung und Feldküche. Ich weiß nicht, ob Günther und Ursula hier irgendwo sind, die haben uns versorgt in der Feldküche. Das war wirklich krass. Und hey, das war nicht so, dass wir da waren und sagen, Halleluja, jetzt haben wir eine coole Aktion. Sondern, ey, erstens, ich war noch nie in Russland. Zweitens, ich konnte kein Russisch. Drittens, wir hatten keinen Dolmetscher. Viertens, wir hatten kein Eventbüro, wir hatten keine Organisatoren, wir hatten nichts und nada, nichts, überhaupt gar nichts. Noch nicht mal Kohle und Geld. Und 6 Monate sollte das organisiert sein. Und wir waren so verrückt und beteten und sagten, Herr, du hast uns einfach Last gegeben und du erweiterst unsere Grenzen und wir glauben dir. Und wir sagen, ja. Ich war kurz vorm Examen und ich wusste, was das bedeutet. Und wir sagten ja. Und ich weiß noch, wie wir, weil wir nicht wussten, mit jemandem, der Russisch konnte, nach Kiew damals gefahren sind, weil wir nicht wussten, wohin sonst, um von dort aus Kontakt nach Weißrussland, nach Minsk zu bekommen. Und von dort sind wir nach Moskau. Wir waren noch nirgendwo. Ich weiß nicht, wie Gott das getan hat. Keine Ahnung. Ihr Lieben, es hätte genügend Gelegenheit gegeben, Nein zu sagen. Und es war nicht, weil wir innerliche, emotionale Eruption hatten, sondern es war, weil wir wussten, der Herr hat uns gesandt, ich gebe euch Nationen zum Erbe. Wir wussten, der Herr will unsere Grenzen erweitern. Und ich weiß, und ich wusste, wenn der Herr uns dieses Land öffnen wird, dann wird er uns versorgen. Ich weiß nicht, wie hoch unser Budget war. Sicherlich zwischen 70, 80 oder 100.000 Euro, keine Ahnung mehr, aber es war ein hohes. Lieben, der Glaube kann jedes Problem überwinden. Wir waren da und egal wie alt oder wie jung du bist, mit dem Glauben springst du über Mauern und hier siehst du ein paar alte Bilder von der Gex und hier siehst du einen jungen Mann, der hier sitzt, ja, und Harald, und hier siehst du unseren Bus, Berlin-Moskau, und hatten einen Busfahrer, der sehr starkes englisches Original war. Und dieses Bild, das bleibt mal bitte dabei, weil das ist historisch, weil ihr seht im Hintergrund das zerschossene weiße Haus. Ihr wisst, dass es auch in Russland ein weißes Haus gibt. Ja, so, und was passierte war, als wir auf dem Weg der Gex waren und kurz zum Übergang von Weißrussland nach Russland, da gab es eben in Moskau einen Kampf um das Weiße Rathaus. Das wurde beschossen, das war das Parlament, das war eine dramatische Konfrontation zwischen Präsident Jelzin und dem obersten Sowjet. Und wir kamen an diese Grenze und sie sagten uns, ihr werdet hier nicht reinkommen. Das war die KGB. Und wir beteten und sagten, okay, jetzt sind wir so weit gelaufen, das kann ja nicht sein, dass wir kurz vorher Nein sagen. Wir beteten und der Heilige Geist sagte zu uns, hey, wir werden auf jeden Fall gehen. Wir haben alle, die mit dabei waren, vielleicht waren es 100 Leute oder 150, haben wir sie dann gefragt und haben gesagt, Leute, jeder hat völlige Freiheit, jetzt abzureisen, wegzugehen, aber wir werden gehen. Und jeder Einzelne sagte, okay, wie bei Gideon, wir gehen mit. Und wir gingen über die Grenze und wir sahen, wie die KGB da war, uns begrüßte, Mafia sich hinkniete, weil das Kreuz da war. Und wir gingen, die Polizei versuchte uns einzufangen und merkwürdigerweise waren wir schneller als die Polizeiwagen. Schon sehr merkwürdig. Und kamen dann an, nächste Bild, dann am, ich glaube, es heißt Pariser Tor, ist das richtig? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall sieht aus wie ein Brandenburger Tor, oder? Sieht ganz genauso aus. Steht in... Übrigens ganz rechts ist der Hans-Peter, seht ihr den? Ja, ja, okay. Gut, ihr Lieben, was passierte war, 6000 Menschen ungefähr haben sich bekehrt, Gemeinden wurden gegründet und was fast unfassbar ist, aber es war wirklich so, wir hatten die Genehmigung, im Kreml zu evangelisieren. Wir hatten eine Halle gemietet, im Kreml, und dann durch diesen Kampf um Weiße Haus wurde uns das abgesagt, aber wir kamen dorthin. So, es war ein Versöhnungsmarsch, kein Eroberungsmarsch. Es war ein Marsch, wo wir hingegangen sind, Vergebung gebeten haben für die Schuld unserer Väter, schon damals. Wir erlebten, wie Menschen nach vorne kamen, wo Geist der Versöhnung da war, wie viele sich bekehrten und viele Gemeinden gegründet worden sind. Und ich erzähle das deswegen, weil heute Nacht kommt ein Team wieder aus Weißrussland. Und dieses Team in Weißrussland, die kommen aus Ostrowschitschi, Svetlogorsk, dort haben wir unsere Rehabilitationsarbeit, Rehabilitationszentrum, das von Eckmann und Anita aufgebaut ist. Anita ist hier auch, die als junge Leute damals hingegangen sind. Und hey, wenn wir damals nicht Ja gesagt hätten, dann wären wir nicht in Weißrussland gelandet. Aber wir gingen durch Weißrussland und der Heilige Geist fing an, über Weißrussland zu sprechen. Mir war vorher gar nicht klar, dass es Weißrussland gab, dass man das unterscheiden konnte. Ja. Und so, wir starteten also dort mit der Drogenrehabilitation. Das war eine Geschichte. Schlöter und ich gingen hin und wir waren dort, eigene Wege über Pontonbrücke und der Heilige Geist brachte uns hin. Und wir waren am Restaurant und der Herr sagte zu uns, hier möchte ich, dass ihr einen Dienst aufbaut. Und ihr Lieben, bitte, dass ihr das richtig versteht. Da kam nicht die Wolke der Herrlichkeit. Es war eine schreckliche Situation. Es war laute russische Musik, weißrussische Musik. Es war sehr kalt, es war ungemütlich. Aber wir wussten, Gott will das. Und schau mal, Grenzen zu überwinden, das heißt nicht auf irgendwelche emotionale Eruption zu warten, bis du weißt, dass du weißt, dass du weißt, sondern das zu tun, was Gott sagt. Und gleichzeitig bereit zu sein, Fehler zu machen. Loszugehen. By the way, das will ich einfach mal ganz kurz sagen. Was mich als 35 am meisten genervt haben, das waren ältere Leute, die versucht haben, mich mit ihren Erfahrungen einzusperren. Hallo. Einfach mal, ich bin jetzt ja selber zur älteren Garde. Ja? Deswegen kann ich das mal so sagen für uns selber. Grenzen und Begrenzungen können unsere Erfahrungen sein, mit denen wir andere einsperren. Ja. Und Gott sei Dank So, wir brachten dann nach Svetogorsk, nach Weißrussland, brachten wir unsere Freunde, wir brachten Walter Heidenreich, wir haben evangelisiert, viele bekehrten sich. Wir hatten ein Treffen mit Drogenärzten und mit in Svetogorsk, und die sagten uns, was ihr soziales Angebot für Drogenrehabilitationsleute ist, nämlich das Gefängnis, das wir aufbauen. Ja, das war jetzt natürlich auch keine gute Idee. Und die luden uns ein, und wir dachten, na klar, super, Walter Heidenreich, die haben doch eine Reha, Wiedenhof, richtig cool, geht ihr hin, komm, wir haben euch jetzt vorbereitet, ihr macht das. Walter guckt uns an und sagt, das müsst ihr machen. Und da hatten wir ein echtes Problem. Ja. Und dann ging eben Ekmanita dorthin, um eine lange Geschichte kurz zu machen. Und da war eine riesengroße Schule, und diese Schule, der Herr sagte, Grenzenarbeiter, kauft diese Schule. Und die war wirklich hässlich. Kalt, wie eine hässliche, alte, kalte Schule ist, stank nach diesen, ja, Grenzen erweitern. Weißt du, Gott, ach so, jetzt habe ich schon das Team vergessen, das wollte ich noch sagen, heute kommt das Team zurück, und das ist so stark, das sieht dort, an dem Ort, an dem wir im Restaurant saßen, ist eine Gedenkplakette angebracht worden, und einige von euch denken, na, das finde ich jetzt nicht so aufregend. Eine Gedenkplakette. Ja. Aber was du verstehen musst, ist, dass zum ersten Mal, dass in Weißrussland jüdisches Leben geehrt wird mit dem Davidstern, weil dieser Ort, in dem wir kamen, war ein Ort der Massenerschießung. Da wurden 350 Leute erschossen, Juden erschossen. Und genau an diesem Ort hat der Herr uns erlaubt, ein Reha-Zentrum in der Nähe aufzubauen. Zum ersten Mal in der weißrussischen Diktatur, ich glaube, da habe ich auch ein Bild damit gebracht, dass du verstehst, was Weißrussland ist gerade, Europas vergessene Diktatur. So, und das Nächste, was mit Christen passiert, geschlossene Kirchen, Geldstrafe, Gläubige, was passiert im Land? Und wir bekommen dort eine Genehmigung, einen Marsch des Lebens durchzuführen, öffentlich auf der Straße mit den Vertretern der Ideologie, was wirklich ein Hammer-Wunder ist. Also ihr Lieben, Gott sendet aus, Zitat, Gott sendet Menschen aus, den Grenzen er erweitern kann. Ja, und ich könnte eine Geschichte nach der anderen erzählen, ob das in Argentinien ist, wie wir gestartet haben, mit den Missionaren, die wir aus Grenzenerweiterung, mit der Gebetsbewegung, die wir in Argentinien gestartet haben, mit, ich glaube, es waren 50.000 Leute, wie Ruben und ich von Bundesstaat zu Bundesstaat gereist sind in die Pastorenkreise und haben diese Bewegung released, und das Land wurde verändert. Und by the way, ich glaube, wir hatten zum ersten Mal Märsche des Lebens in Buenos Aires, dass dadurch Argentinien verändert worden ist, und wir einen Präsidenten haben, der wirklich zu Israel steht und die Botschaft nach Jerusalem verlegt. Gott sucht Menschen, die ihre Grenzen erweitern. Und deswegen der nächste Punkt ist jetzt, Gott sendet Menschen mit einem weiten Geist. Wir können einen engen Geist haben und einen weiten Geist. Und wir können mit unserem, ohne dass wir es merken, unserem engen Geist Gott begrenzen, weil Gott passt da nicht so rein. Ja? Weder hohes, tiefes, Mächt noch Gewalt, nichts kann uns seine Hand reißen. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, aber unser enger Geist begrenzt Gott. Und, aber ich habe ein gutes Wort für dich, weil bei den Jüngern war es genauso. Okay? Wenn du gerade denkst, ouch, oh nee, was passiert jetzt? Also, als die Jünger in die Nachfolge gerufen wurden, da waren sie Fischer oder Geldwechsler vielleicht auch. Und die meisten von ihnen hatten Galiläa noch nie verlassen. Das ist ja fast ähnlich wie im Schwabenländle hier. Da ist ja schon Frankfurt Norddeutschland. Das ist wie bei den Stieß, da zieht man schon einen Regenmantel an, wenn man nördlich von Frank, also ins Ruhrgebiet geht man sowieso nicht, weil man das Gefühl hat, da muss man sich vor Ruß schützen oder so. Ja? Und ähnlich war es bei ihnen auch. Ja? Die hatten Galiläa noch nie verlassen. Und das Zweite war, als sie dann Jesus begegneten, dachten sie, dass Jesus eine Art Revolutionär wäre, die einfach die Römer herauskicken würden. Und Jesus hatte 3 Jahre lang wirklich alle Hände voll zu tun, ihnen das zu erklären, dass es so nicht ist. Aber irgendwie hat es dann immer noch nicht so richtig geschafft. Ja? Und irgendwie dachten sie auch, dass sie mit Jesus Karriere machen würden, dass sie irgendwann mal so eine Art Ministerposten bekommen und dann neben ihm sitzen. Herr, gedenke an uns, dass wir neben dir sitzen. Ja, sie fingen schon an zu strugglen, ja, dagegen. Aber Jesus trainierte sie 3 Jahre lang ihren Glauben und ihren Geist. Und schließlich fragte er sie, was denkt ihr? Ich kann mir richtig vorstellen, wie Jesus lange überlegt hat. Soll ich sie fragen, soll ich sie nicht? Oh, er auch nicht. Okay, dann hat sie doch gefragt, was denkt ihr, wer ich bin? Dank sei Gott für Petrus. Ja, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und dann bei der Kreuzigung ist wieder schiefgegangen. Ja, Jesus nahm die, die ihm klein treu waren und schrieb mit ihnen Geschichte. Und er wusste, dass er nur den Jüngern, die in den kleinsten Dingen treu waren und die bereit waren, ihre Grenzen zu überwinden, denen konnte er die Städte anvertrauen. Jetzt sind wir wieder bei den Städten. Also nochmal, die Jünger haben ja bis zuletzt versagt, wirklich. Die sind abgehauen, weggelaufen, Petrus wirklich grässlich versagt, eingeschlafen, eine Stunde der größten Not von Jesus. Sie haben es nicht mal geschafft, am Kreuz zu sein, sondern waren nur die Frauen waren ganz weit entfernt, die haben es dann geschafft, aber die Männer, die, von denen hast du nichts gesehen. Aber sie waren in kleinen Dingen treu, erstaunlicherweise. Das ist die kleinste Münze, die wir investieren können. Ja? Sie waren bereit, ihre Grenzen zu überwinden. Immerhin, 3 Jahre lang sind sie ihm nachgefolgt. Sie haben trainiert, sie haben von ihm gehört. Und jetzt konnte er ihnen die Städte des Mittelmeerraums anvertrauen. Ephesus, die Städte in Galatien, Korinth, Rom, Thessaloniki. Weil Jesus wusste, sie brauchen einen neuen, weiten Geist. Und deswegen sagt er, geht nach Jerusalem. Ich habe euch gelehrt, aber euch fehlt noch was. Ihr braucht das Feuer des Heiligen Geistes. Ihr könnt eure Grenzen nur durch die Kraft des Heiligen Geistes überwinden. Begrenzungen halten dich fest und sperren deinen Glauben wie in ein Gefängnis ein. Innere Begrenzungen lassen dich immer Nein sagen. Und selbst wenn du es nicht nach außen sagst, dann sagst du es innen in deinem Herzen. Schau mal, wenn der Heilige Geist aber auf Glauben trifft, dann zerbrechen diese Begrenzungen. Und ich glaube, es lohnt sich, dass wir uns diese Begrenzungen mal kurz anschauen. Ich habe 9 gefunden, 8 hier drauf. Der 9. ist mir eben gerade eingefallen. Also, was sind Begrenzungen? Nummer 1, es sind meine Vorstellungen. Habt ihr das? Kennt ihr das auch? Wir haben Vorstellungen, wie Dinge passieren sollen, wie sie nicht passieren können. Was passieren darf und was nicht passieren darf. Und diese Vorstellung, damit sperren wir den Herrn ein. Vorstellung. 2. Gedankenfestung. Und zwar Gedankenfestung ist, was ich nicht will, was ich nicht kann, wozu ich nicht fähig bin. Aber dem Herrn interessiert das gar nicht so sehr, weil meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich kann alles mit dem, der mich mächtig macht. Das heißt, Gottes Dimension ist völlig anders als unsere Gedankenfestung. Aber diese Gedankenfestung, die spielt Satan Klavier, um die Schranken in uns zuzumachen und die Mauern zu verschließen für das Herrliche, das der Herr durch dich machen möchte. Festlegungen und Sätze. Was zu viel ist für mich, was nicht zu viel ist für mich, was ich kann, was ich nicht kann. Ich habe zu viel Geld, ich habe zu wenig Geld, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin gesundheitlich nicht gut drauf, ich bin zu gut drauf gesundheitlich, ich muss Sport machen, ich muss keinen Sport machen. Ich habe Gedankenfestungen, so viele Festlegungen und Sätze, so viele Gründe, die immer nur zu einem Punkt führen, wenn der Herr dich darum bittet, Grenzen zu sprengen, zu erweitern, Nein zu sagen. Handbremse anzuziehen und dann diese unselige Satz, aber ich habe mit dem Herrn drüber gesprochen und der Herr hat zu mir gesagt, dass ich jetzt mal nichts zu tun brauche. Hallo? Da höre ich immer ganz genau hin. Erziehung, boah, Erziehung, ihr Lieben, wer weiß, dass Erziehung Grenzen sein können? Ja? Zum Beispiel Erziehung zu sorgen. Ja, Mutter hat gesorgt, Vater hat gesorgt, ihr Lieben, das kann euch die Caro viel besser erklären, die Rahel, wer auch immer, fragt sie mal, ja, Grenzen durch Erziehung, mit Sorgen oder Angst oder Ängste oder irgendwie sowas, Prägungen, oder Glaubensgrenzen gibt es auch, Das Wort Gottes sagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Wir sind irgendwie der Meinung, dass wir den Glauben so als eine Art Mitgift haben, so wie die Nase und wie die Ohren. Das stimmt aber nicht. Wir haben Glauben, aber die Bibel spricht deutlich, wir können wenig Glauben haben oder wir können mega Glauben haben. Wir können unseren Glauben wachsen lassen. Und das Wort Gottes sagt deswegen, euch geschehe es nach eurem Glauben. Das wäre so, als wenn wir in ein Geschäft gehen könnten und denken, wir könnten alles in so einem Geschäft mitnehmen, ohne bezahlen zu können. Glaube ist Währung des Himmels. Und deswegen, wenn der Herr uns um Dinge bittet, von denen wir denken, oh, das kriegen wir aber jetzt nicht irgendwie nicht hin, sehr wahrscheinlich ist es, weil du deinen Glauben vernachlässigt hast. Wir begrenzen uns mit diesem Glauben. Euch geschehe nach eurem Glauben. Das nächste, ich begrenze mich, indem ich auf meine eigenen Kraft und Fähigkeiten vertraue. Eine Kraft und Leistung. Und wir wissen, das geht eine Zeit lang sogar gut. Das merkt niemand. Weil wir kommen schon einigermaßen gut zurecht mit einem recht christlichen, religiösen, charismatischen Anstrich. Können wir ganz gut eine Zeit lang unterwegs sein mit unseren Gaben, Befähigungen, Engagement und was weiß ich alles. Aber hey, das kannst du in jedem anderen Fußballverein auch, in jedem Club und jedem, wo auch immer, mit einem Engagement kommt man gut weiter. Aber bei Gott nicht. Weil wir haben Begrenzung. Spätestens, wenn der Herr uns um etwas bittet, das er machen möchte und wir nur sein Werkzeug ist, kommen wir mit unserer eigenen Kraft nicht weiter. Und er lässt uns an unserer eigenen Kraft scheitern. Familiäre Prägungen sind auch Grenzen und Begrenzungen. Können das sein? Allein wenn ich in einem engen familiären Umfeld aufgewachsen bin, in einem Umfeld von Geiz, von Enge, dann lebe ich so. Das heißt nicht unbedingt, dass ich nicht Geld für mich selber aufgehe. Du kannst die Weltmeisterin sein und shoppen und trotzdem kannst du in einer geistlichen Armut leben. Und Enge ist, und Geiz kann sein, dass ich mit meinen Gefühlen, mit meiner Beziehung, mit meiner Zeit geize. Familiäre Prägung von Angst, Sorge oder Prägung von Absicherung. Sicher dich ab, mach es bloß. Pass bloß auf, wenn du dich nicht absicherst, wenn du ein halbes Jahr verlierst, dann geht dein ganzes Leben kaputt, geht dein Leben baden. Das ist gerade auch die Ängste der Eltern der Nachkriegszeit, die sie auf ihre Kinder legen. Und ihr Lieben, genauso religiöse Prägungen. Wer weiß, dass religiöse Prägungen ganz schön heftig sein können, uns eingrenzen können, Prägungen von Gesetzlichkeit. Und erstaunlicherweise religiösen Prägungen immer und sehr oft verbunden mit Armut, mit einem Geist. Und damit meine ich nicht das Geld, das man hat, sondern eine Armut an Emotionen, eine Armut an Leben, eine Armut an Freude, innere Armut. Religiöse Prägung, Abgrenzung, Misstrauen, ihr Lieben, da könnte ich den ganzen Abend und bis morgen drüber predigen. Aber wir wissen, der Herr will uns von Grenzen befreien. Der Herr will dich befreien davon. Und der neunte Punkt, der mir noch eingefallen ist, den wir hier nicht stehen haben, das sind die Erfahrungen. Ich habe es gerade schon erwähnt. Boah, was können wir uns eingrenzen mit unseren Erfahrungen? Hey, wenn es positive Glaubenserfahrungen sind, dann lässt es dein Glauben wachsen. Aber wenn du dich prägen lässt von deinen negativen Erfahrungen, dann sperrst du dich und andere ein damit. Okay? Petrus ist einmal aufs Wasser gegangen und ist eingesunken. Und er hätte sagen können, Jesus, auf dein Wort höre ich nie wieder. Ich bin eingesunken, aber genau das war es nicht. Er vertraute dem Wort Gottes, weil er nicht auf seine Erfahrungen baute. Gott sucht Menschen mit einem weiten Geist. Weil er will dir 1000-mal mehr geben, als du erwartest. Und unsere Erwartungen sind, dass große Desaster. Die Erwartung ist das dicke Ende, das irgendwann mal kommt. Aber das Wort Gottes sagt was ganz anderes. Er sagt, hey, solange du suchst, gebe ich dir Fülle und Segen. Psalm 34, 11, Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Wow, was für ein herrliches Wort. Ihr Lieben, das Leben in einem wohlständigen Geist ist nicht das Leben in einer Angst und Sorge, sondern es ist das Leben in einem Säen, in dem ich gebe. Oh, wir waren so gesegnet, als Carlos Jiménez über so viele Jahre hinkam und uns lehrte über einen wohlständigen Geist. Ihr Lieben, das war nicht Prosperity, sondern es war, dass mein Geld, meine Finanzen, alles, was ich bin, gehört dem lebendigen Gott und hat ein Ziel, Gott zu ehren. Und das Zweite ist, dass dieses Erbe in die Nation eingeholt wird. Und da gab es ein Gebet. Einige von euch erinnern sich. Und ich empfehle, dieses Gebet mal wieder anfangen zu beten. Das ist das Gebet des Jabes. Ja, da steht Folgendes. Und Jabes rief zu dem Gott Israels und sprach, oh, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wolltest. Meine Grenzen erweitern. Und deine Hand mit mir wäre und mich vor dem Übel warst, damit mich kein Schmerz trifft. Und jetzt kommt das herrliche Wort. Und Gott ließ kommen, was er gebetet hatte. Weißt du, es ist immer leicht, Nein zu sagen. Aber wann hast du das zum letzten Mal erlebt? Wirklich eine Gebietserweiterung in deinem Leben? Denk mal kurz nach. Eine Gebietserweiterung in deinem geistigen Leben. Wann hast du eine Gebietserweiterung? Eine Gebietserweiterung kann auch sein, dass ich mich beuge und demütig um Vergebung bitte. Eine Gebietserweiterung kann sein, dass du Dinge wieder gut machst, hingehst und geklaute Sachen zurückbringst. Eine Gebietserweiterung kann sein, wahrhaftig und ehrlich zu sein, wo wir vorher nicht wahrhaftig und ehrlich waren. Gebietserweiterung kann aber auch sein, hinzugehen, Hände auflegen, für jemanden zu beten. Wo hast du zum letzten Mal eine Gebietserweiterung erlebt? Dort, wo du bist. Und da kannst du ein gefährliches Gebet beten. Herr, erweitere mein Gebiet. Erweitere meine Grenzen. Das ist ein krasses Gebet. Wenn Gott das macht, dann knirscht es im Gebälk, ihr Lieben. Und das ist herrlich, was Gott dann tut. Ich habe dir jetzt auch, wo man Grenzen erweitern kann, habe ich dir auch mitgebracht. Grenzen erweitern von A bis G. Ich wollte eigentlich noch weitermachen im Alphabet, aber ich habe gedacht, na, aus Zeitgründen mache ich es mir lieber nicht. Also Grenzen erweitern. A für Anbetung. Ihr sagt ja, na gut, wir beten immer an und wir haben ja die Anna hier und den Friedhelm, die machen das so herrlich. Das meine ich nicht. Ich meine deine persönliche Anbetung zu Hause. Indem du deinen Nachbarn belästigst mit deinem schiefen Gesang, Halleluja! Und die mit dem Besenstiel daran klopfen und sagen, aufhören! Deine Posaune nimmst, anfängst zu blasen, deinen Schofar rausnimmst. Das Herr ist egal, ich tanze wie David vor dir und selbst wenn alle über mich lachen, das meine ich. Hallo, Gebietserweiterung. Oh, ich habe meine Anbetung, weil schau mal, ich habe meine Earpods und dann habe ich, tue ich das hinein, was ich hören kann und dann lege ich mich aufs Bett und dann bete ich dreiviertel Stunde an. Es ist so herrlich, wenn ich dabei einschlafe. Sag mal zu deinem Nachbarn, da könnte Gebietserweiterung könnte gut dran sein, ja? Ja? B, wie Buße und Wiedergutmachung. Okay, in der Tos wird immer über Buße gepredigt. Ja, einen Blick. Ja. Buße, ich meine auch das, was zu Hause passiert. Ein Geist der Buße. Heißt, man kann Buße tun mit den Lippen oder man kann zerbrochen sein. Wer kennt den Unterschied? Ja. Gebietserweiterung. Herr, zeig mir mein Herz. Herr, zeig mir, was in mir ist. Das ist ein gefährliches Gebet. Nächster Punkt, C. Da fiel mir lange nichts mit ein, aber da habe ich gedacht, mit Charismen dienen. Charismen sind Geistesnamen, Charismata. Ja? Und doch ist es Herausforderung. Weil das Wort Gottes sagt in 1. Korinther, dass wenn wir zusammenkommen, jeder etwas hat. Da steht nicht, Frank Pfeiffer hat immer ein prophetisches Wort. So gut das ist und der Herr ihn wirklich gesagt hat. Jeder hat etwas. Ein Sprachengesang, ein prophetisches Wort, eine Auslegung. Was machst du mit dem, was Gott dir gegeben hat? Charisma, das nächste ist dienen, David dienen. Grenzen erweitern, Evangelium verkündigen, F für Fasten, G und Gebet. Und gehen wir mal auf andere Bereiche auch noch, Grenzen erweitern. Wie wäre es zum Beispiel mit Höflichkeit, ihr Lieben? Höflichkeit. Grenzen erweitern, benimm, Kleidung. Ich sehe immer so aus, ich fühle mich immer so, das ist so. Vielleicht können wir mal unsere Grenzen erweitern. Da, vielleicht spricht er. Weißt du, dass ich eigentlich fast jeden Tag vor dem Schrank stehe und frage, Herr, was soll ich anziehen? Ich bist du aber abgedreht, gell? Nimm doch irgendwas. Aber manchmal ist die Kleidung ein Ausdruck dessen, wie ich in einer Veranstaltung bin und was ich nach außen präsentiere und signalisieren will. Rebellion, Langeweile, Wertschätzung. Können wir lange drüber sprechen, denk mal drüber nach. Ja? Lieben, wir fingen an, hier im Werk mit den ersten Mitarbeitern in den Urlaub zu fahren. Weil viele von denen, die mitgekommen sind, haben gesagt, wir haben noch nie solche Urlaube gehabt. Wir sind mit unseren Eltern immer nur auf die Schwäbische Alb gefahren oder zum Bodensee. Soll es ja geben, schwäbische Familien, die immer nur zum Bodensee gehen. Hin und zurück, Bodensee, hin und zurück. Das ist also dann schon echt eine Riesenweltreise. Ich meine, ich mag den Bodensee, das ist wirklich herrlich. Aber es gibt noch mehr, das wollte ich nur sagen. Ja? Und dann haben sie uns gefragt, können wir euch begleiten? Und das war eigentlich der Start für unsere Reisen dann. Wir fingen an, in die Toskana zu gehen, nach Italien. Können wir euch begleiten? Wir waren zusammen, beten Herrn, hatten Reisen mit 10, 12, 15. Inzwischen sind jedem Jahr über 100, 120 Leute, die unterwegs sind. Aber eigentlich geht es um Grenzenerweiterung. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir hier immer Silvester eine Gala haben. Weil Grenzenerweiterung ist, dass viele keine Gelegenheit haben, wirklich in sehr schönen angezogen auf eine Gala zu gehen und zu kennenzulernen, was eine Gala ist. Schon allein aus religiösen Motiven. Deswegen haben wir das in unserem Werk seit 30 Jahren, haben wir eine Silvester-Gala mit besonderen Aufführungen. Das ist ganz herrlich. Okay, also ich sollte weitermachen, damit wir die Predigt fertig kriegen. Lukas 19, 17, da sprach zu ihm recht so, seid ihr noch dabei, wollt ihr zuhören noch? Ja, okay. So, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Gott sendet Menschen aus, deren Grenzen er erweitern kann. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Punkt 4 von 5. Gott sendet Menschen, die Nation zu Jüngern machen. Matthäus 25, 18. Das ist ein ganz bekanntes Wort, aber ich will einfach noch mal etwas unterstreichen dort. Es ist doch interessant. Das ist der Sendungsbefehl, den kennen wir alle. Geht nun hin und macht alle, da steht, müsste eigentlich stehen, alle Menschen zu Jüngern. Aber da steht, macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist das griechische Wort ethnos. Alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Nationen. Steht dahinter, dass der Herr Nationen so heimsuchen will, so viele Menschen retten will, hinbringen will, eine Ernte, dass sie zu Jüngern werden. Und hier steht auch nicht, macht alle Nationen zu Christen, sondern zu Jüngern. Hey, ihr Lieben, wir brauchen einen neuen Geist, einen dienenden Geist. Das geht nur mit dem dienenden Geist eines Jüngers. Und das geht nur, wenn unser Geist befreit ist von den Begrenzungen, damit Gott sein Werk tun kann. Schau mal, hier sehen wir dieses Kennzeichen. Jetzt schauen wir nochmal, da sind wir schon, du brauchst einen befreiten Geist. Und der nächste Punkt, du brauchst die Kraft und das Feuer des Heiligen Geistes. Du brauchst einen neuen Geist, du brauchst einen dienenden Geist eines Jüngers, du brauchst einen befreiten Geist und du brauchst das Feuer des Heiligen Geistes. Okay? So, also ein treuer Diener wird über 10 Städte gesetzt. Treue, was ist Treue? Treue ist Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit. Aufgrund meiner Entscheidung und inneren Überzeugung. Das ist meine Entscheidung. Kann dir niemand abnehmen. Treue und Zuverlässigkeit. Auch wenn ich es nicht verstehe. Und ihr Lieben, das meiste, worum der Herr Charlotte und mich darum gebeten haben, das haben wir nicht verstanden. Das ist das Schöne daran. Das war so crazy, das konnte man gar nicht verstehen. Bildet Missionare aus, gebt ihnen One-Way-Tickets, schickt sie nach Argentinien und einige von denen werde ich dann berufen. Das ist crazy. Aber wir hatten das eben bei Zinzendorf gesehen, das funktioniert, haben gesagt, dann funktioniert es doch bei uns auch, der Gott ist der gleiche. Und tatsächlich war das der Start unserer Arbeit, unseres Dienstes in Lateinamerika. Gott sucht Menschen, fünfter Punkt, die in der Städte und Nation zum Erbe gehen können. Psalm 2, Vers 8. Und was sind das für Menschen? Ich glaube, dass du das bist. Nicht ich, sondern die alle Menschen, die bereit sind, zu treuen Dienern zu werden. Alle Menschen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber das sind nicht die Superstars. Das sind nicht die Prediger vor Zehntausenden. Das sind nicht die TikTok-Influencer. Das sind nicht diejenigen, die die 10.000, 100.000 Klicks hinter sich versammeln. Das sind die, die so eine Sehnsucht, so einen Hunger in ihrem Herzen haben. Und die sagen, Herr, hier bin ich. Ich will, dass du meine Grenzen zerbrichst. Und die mit einem dienenden und zerbrochenen Geist einfach sagen, Herr, hier bin ich. Das ist die Hausfrau, die ständig überall Supermärkte besucht und hingeht und Licht ist. Das sind die, die hingehen an ihre Arbeit. Das sind diejenigen, die sagen, Herr, gib mir erstmal meinen Arbeitsplatz und Erbe. Ich möchte Licht sein, ich möchte da sein. Das sind die, die hingehen, die ihre Grenzen erweitern. Die sagen, Herr, du darfst mich um alles bitten. Here I am, hier bin ich. Und ich denke nicht zu klein, sondern Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Weil das Erbe der Nation, lass mich noch zwei, drei Sätze darüber sagen. Viele denken an die Reichtümer und die Aktienpakete und das kulturelle Erbe. Nein, was ist das Erbe? Es sind Menschen, die in der Finsternis waren und befreit sind. Hey, wenn ich unsere Kids sehe, die von der Straße gerettet werden, das ist das Erbe. Die vorher missbraucht und geschlagen und kaputt waren, so wie die Kinder in Lima und Paraguay und überall. Das Erbe, genauso aber hier, jeder einzelne von euch, Erbe. Aus Esoterik, aus dem Okkultismus. Was wäre, wenn, hier, wir haben die Tänze gesehen in Ostrovtsitsi auf der Straße. Waren einige Tänzerinnen dabei, die wären nicht da, wenn ihre Eltern nicht gerettet worden wären aus den Drogen. Menschen missbraucht. Das Erbe Gottes, das der Herr sie nimmt und heilt und wiederherstellt. Das Erbe ist Heilung, Befreiung, Wiederherstellung. Das ist das Erbe. Deswegen sind wir hier. Deswegen brennen wir für unseren lebendigen Gott. Weil das kann nur er tun. Kein Mensch, kein Therapeut kann das machen. Tausende, Zehntausende befreit werden. Und hey, und der Plan Gottes ist Offenbarung 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Oh, ich freue mich drauf, das zu sehen. Eine große Schar, die niemand zählen kann, aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm bekleidet mit weißen Kleidern, Palmzweige. Und ihr Lieben, wenn ich das sehe von meinem Auge, da sehe ich Reinhard Bonnke und da laufen Millionen hinter ihm her. Da sehe ich Hudson Taylor mit Millionen Christen Chinas, die laufen hinter dem Herr, gerettet, befreit, geheilt, wiederhergestellt. Und da sehe ich Diener Gottes, die niemand kennt. Und einfach sagen, Herr, hier stehe ich vor deinem Thron und hier ist mein Erbe. Und ich frage, was wirst du sagen? Wirst du sagen, Herr, hier sind meine Grenzen und Begrenzungen, die haben mich leider abgehalten, dir zu dienen, dein Jünger zu sein? Was willst du sagen vom Herrn? Willst du sagen, Herr, du hast mir Menschen, Städte und Nationen nicht geben können, weil ich nicht bereit war, wie ein treuer und zuverlässiger Jünger zu leben? Lukas 4, Vers 18, und damit schließen wir und dann beten wir. Es steht, dass die Salbung Jesu, unsere herrliche Berufung, wofür es lohnt, sich zu leben und dem Herrn zu dienen, egal was wir arbeiten, tun und machen, das ist die Berufung. Sie sagen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Hey, das ist kein Spleen. Den Armen die frohe Botschaft zu verkündigen, in der jetzigen Zeit von Polarisierung, Hass, Hoffnungslosigkeit. Was sollen wir denn jetzt verkündigen als die frohe Botschaft des Evangeliums? Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangene Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Ihr Lieben, wir leben in dieser Zeit. Und lasst uns doch beten. Der Herr will Begrenzungen zerbrechen, die uns festhalten. Er will uns aus Gefangenschaft und vielleicht dich aus der Gefangenschaft herausholen. Der Herr sagt, das sind Ströme lebendigen Wassers. Die sind für dich. Und ich werde heute in deinem Leben ein Wunder tun. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.